Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 3. August 2022, gleich dem 12. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel Die Geschichte der Trauerfeier für Imam Hussein, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Leiter der iranischen Justiz: Angebliche Menschenrechtsverteidiger haben keine korrekte Definition von Mensch. Kamal Wandi: Keine Sabotage kann nukleare Aktivitäten Irans verlangsamen. Und China lobt Haltung Irans gegenüber Taiwan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Leiter der iranischen Justiz: Angebliche Menschenrechtsverteidiger haben keine korrekte Definition von Mensch. Der Leiter der iranischen Justiz kritisierte das Vorgehen der angeblichen Menschenrechtsverteidiger und sagte: Die falschen Menschenrechtsverteidiger im Westen haben nicht einmal eine korrekte Definition vom Mensch. Laut IRNA hat Hujjatul Islam Ghulam Hussein Mohseni Ejei, der Leiter der iranischen Justiz, am Dienstag bei der 7. Verleihungszeremonie des Islamischen Menschenrechtspreises gesagt: Der Mensch, die Menschenwürde und die Menschenrechte sind aus der Sicht des Islam und aller monotheistischen Religionen von großem Wert, weil der Mensch mit seiner von Gott gegebenen Natur und Erkenntniskraft die höchste Stufe erklimmen kann. Er erklärte, dass die zionistischen Besatzer das Land der Palästinenser eroberten und die Palästinenser gefangen nahmen und in Lager brachten. Weiter fügte er hinzu, dass die Angreifer nicht nur den unterdrückten Menschen im Jemen nicht halfen, sondern ihnen auch noch mit Hilfe des Westens eine allseitige Blockade auferlegten, und hob hervor: In einer solchen Situation setzen die falschen Menschenrechtsverteidiger die unabhängigen Länder, die die Menschenrechte unterstützen, aufs Härteste unter Druck. Der Leiter der iranischen Justiz dankte der Islamischen Republik Iran für die Registrierung des Islamischen Menschenrechtstages und erklärte: Der Islam würdigt Frieden und Versöhnung, aber die Feinde des Islam stellen Muslime als gewalttätig dar, indem sie Terroristen und die schlimmsten Anschläge schaffen. Unter Bezugnahme auf die Geschichte der angeblichen Menschenrechtsverteidiger des Westens in den vergangenen Jahrhunderten sagte Mohsen Ejei: Sie haben zahlreiche Verbrechen in verschiedenen Teilen der Welt unter verschiedenen Vorwänden begangen. Die Verbrechen, die Sie in Algerien und afrikanischen Ländern, in Indien und Palästina begangen haben, setzen Sie im Irak und im Jemen bis heute fort. Die Verleihung des 7. Islamischen Preises für Menschenrechte und Menschenwürde fand in Anwesenheit des Leiters der iranischen Justiz, des iranischen Außenministers, von Mitgliedern des obersten Justizrates, der Leitung der Ordnungskräfte, einiger Botschafter islamischer Länder sowie Richtern und Denkern auf dem Gebiet der Menschenrechte in Teheran statt. Kamalvandi: Keine Sabotage kann nukleare Aktivitäten Irans verlangsamen. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation sagte: Keine Sabotage oder Operation kann die nuklearen Aktivitäten Irans verlangsamen. Behrouz Kamalvandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, fügte zu den Vorteilen der IR-6-Zentrifuge hinzu: Derzeit gibt es eine akzeptable Kapazität dieser Maschinen, die mindestens 5-mal so groß ist wie die der Maschinen der ersten Generation. In Bezug auf den Einsatz von Maschinen der neuen Generation sagte Kamalvandi außerdem: Auch andere Maschinen werden in die Kaskade aufgenommen, wie IR-5 und IR-9-Maschinen, die ihre letzten Standardphasen durchlaufen. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation erklärte, dass Iran mit Fortschritten in verschiedenen Bereichen der Nuklearindustrie auf diesem Gebiet große Fortschritte machen werde, indem man sich auf die Fähigkeiten der Wissenschaftler verlasse. Er hatte am Montagabend die Anweisung bekannt gegeben, dass hunderte neue und weiterentwickelte Zentrifugen in Betrieb genommen werden. Seinen Äußerungen zufolge steht diese Anweisung im Einklang mit dem Gesetz, strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes sowie dem von Land geforderten Mindestmaß an Anreicherung. Angesichts des anhaltenden Versagens der europäischen Länder, ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA umzusetzen, hat das iranische Parlament am 1. Dezember 2020 das 9-Artikel-Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes verabschiedet. Die Forderung der iranischen Regierung nach einer 20-prozentigen Anreicherung erfordert die Erhöhung der Reserven mit schwach angereichertem Uran. Der Einsatz der neuen Zentrifugengeneration IR-2M und IR-6 durch die iranische Atomenergieorganisation gehört zu den Klauseln des Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Justiz. China lobt Haltung Irans gegenüber Taiwan. In einer Mitteilung begrüßte der chinesische Botschafter in Teheran die Haltung Irans in der Taiwan-Frage und verurteilte den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf dieser Insel. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi traf am Dienstag unter chinesischen Warnungen in Taiwan ein. Zhang Hua, der chinesische Botschafter in Iran, schrieb am Dienstagabend auf seiner Twitter-Seite: Wir loben die Position Irans, die provokative US-Aktion und die Einmischung dieses Landes in die inneren Angelegenheiten Chinas zu verurteilen. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, hat am Dienstag in Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan, gesagt, dass für die Islamische Republik Iran die Achtung der territorialen Integrität der Länder eine der Grundlagen ihrer Außenpolitik und die Unterstützung der Ein-China-Politik in diesem Rahmen unbestreitbar sei. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte das jüngste spannungsschaffende Verhalten amerikanischer Regierungsverantwortlicher durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und sagte, die Verletzung der territorialen Integrität dieses Landes sei ein Beispiel für die amerikanischen Interventionen in verschiedenen Regionen und Ländern der Welt, welche die Instabilität erhöhe und Streitigkeiten anheize. Pelosis Besuch in Taiwan findet inmitten erhöhter Spannungen zwischen Washington und Peking statt. Dies ist der erste offizielle Besuch eines Sprechers des US-Repräsentantenhauses in Taiwan seit 25 Jahren. Am Dienstag antwortete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums auf die Frage, welche Maßnahmen Peking ergreifen werde, falls Nancy Pelosi auf einem Besuch in Taiwan bestehe, in diplomatischen und zugleich warnenden Ton: Amerika wird den Preis für die Verletzung von Chinas Souveränität und Integrität zahlen. Jemen, Waffenruhe um weitere 2 Monate verlängert. Die seit 4 Monaten geltende Waffenruhe im Jemen ist nach UN-Angaben um 2 weitere Monate verlängert worden. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, erklärte am Dienstagabend, die Konfliktparteien seien übereingekommen, die Waffenruhe zu den gleichen Regeln bis Anfang Oktober zu verlängern. Sie beinhalte die Verpflichtung der Parteien, die Verhandlungen zu intensivieren, damit so bald wie möglich ein erweitertes Waffenstillstandsabkommen erreicht werden könne. Grundberg fügte hinzu, dass das Hauptziel des derzeitigen Waffenstillstands darin bestehe, der Zivilbevölkerung konkrete Hilfe zu leisten und zur friedlichen Lösung des Konfliktes durch einen umfassenden politischen Prozess beizutragen. Die Waffenruhe war Anfang April für zunächst 2 Monate in Kraft getreten. Im Rahmen der Vereinbarung sollten insgesamt 18 mit Treibstoff beladene Schiffe im Hafen von Hodeidah anlegen dürfen. Auch 2 kommerzielle Flüge per Woche von und in die Hauptstadt Sanaa sind erlaubt. Die Waffenruhe wurde zunächst im Juni verlängert. USA bewilligen Patriot-Verkauf an Saudi-Arabien. Das US-Außenministerium stimmte dem Verkauf von Patriot-Raketen und zugehörige Ausrüstung an Saudi-Arabien zu. Die Organisation für Verteidigungszusammenarbeit der USA gab am Dienstag bekannt, dass das Außenministerium des Landes einem Vertrag über den Verkauf von Patriot-Raketen und der zugehörigen Ausrüstung an Saudi-Arabien im Wert von mehr als $3 Milliarden zugestimmt habe. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete kürzlich exklusiv und unter Berufung auf 4 informierte Quellen, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden über eine mögliche Aufhebung des Verkaufsverbots von Offensivwaffen an Saudi-Arabien spreche. Offenbar hänge jede endgültige Entscheidung jedoch von Riads Fortschritten bei der Beendigung des Krieges im Jemen ab. Andererseits behauptete US-Präsident Biden in Reaktion auf die 2-monatige Verlängerung des jemenitischen Waffenstillstands, dass die Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den Konfliktparteien im Jemen auf Dauer nicht ausreiche. Seit März 2015 hat Saudi-Arabien an der Spitze einer Koalition mehrerer arabischer Länder, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate und mit Hilfe und grünem Licht der USA, umfangreiche Angriffe auf den Jemen, das ärmste arabische Land, begonnen, um seine politischen Ziele und Ambitionen zu erfüllen. Dutzende Palästinenser im Westjordanland verletzt. Zionistische Militärs griffen palästinensische Demonstrationen gegen den Siedlungsbau und die Landenteignung im Norden des Westjordanlandes an und verletzten Dutzende Menschen. Der palästinensische Rote Halbmond gab bekannt, dass zionistische Militärs am Dienstag die Demonstrationen palästinensischer Bürger im Osten von Nablus im Norden des Westjordanlandes angegriffen und dabei 22 palästinensische Bürger mit Plastikgeschossen verletzt haben. Bei diesem Angriff wurden auch 75 weitere Palästinenser durch das Einatmen von Giftgas gesundheitlich beeinträchtigt. Andererseits gab der Sprecher des Militärs des zionistischen Regimes am heutigen Mittwochmorgen bekannt, dass die Militärs dieses Regimes bei dem Angriff in der vergangenen Nacht und am frühen Morgen 12 Palästinenser in verschiedenen Gebieten des Westjordanlandes festgenommen haben. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Shahab stürmte eine Gruppe extremistischer zionistischer Siedler mit Unterstützung zionistischer Militärs die Al-Aqsa-Moschee, um an diesem Mittwochmorgen ihre Zeremonie abzuhalten und entweihte diesen heiligen Ort der Muslime. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29, Mashhad 27, Isfahan 30, Shiraz 38 und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Liebe Hörerfreunde, finanzielle Angelegenheiten spielen bei der Stabilisierung der Familie eine Rolle. Was jedoch in diesem Zusammenhang beachtet werden muss, ist die Einstellung zu finanziellen Fragen. Auch wenn das Finanzielle einen sehr wichtigen Einfluss nimmt, so dürfen solche Angelegenheiten jedoch aus der Sicht des Islams niemals wie im westlichen Kapitalismus das Hauptziel im Leben sein. Denn dann werden die Ziele und Planungen im Leben von der Kultur einer materiell ausgerichteten Moral geprägt. Das bedeutet, dass eine Familie nur an ihre eigenen finanziellen Interessen denkt. Sie vergisst die Not von Entbehrenden und gibt immer mehr den Geist für Menschenliebe auf. Außerdem kommt es zu unschönen Erscheinungen wie das Anhäufen von Reichtum sowie Verschwendung und luxuriöses Leben. Wenn jedoch die finanziellen Angelegenheiten als Mittel zur Regelung des normalen Lebensunterhaltes betrachtet werden, dann wird parallel zur Deckung des Unterhalts und der Bedürfnisse des Lebens die Menschenliebe unter den Mitgliedern der Familie gestärkt und sie werden mit dem finanziellen Dschihad, den Anstrengungen auf Gottes Weg, auf finanzieller Ebene, durch Spenden und Selbstverzicht den Notleidenden zu Hilfe eilen. Dann werden sie niemals in die Falle des Egoismus und der Verschwendungen und eines aristokratischen Lebens laufen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Eheleute allerdings gleichgerichtet denken, damit sie neben der finanziellen Verwaltung der Familie auch aufgrund religiöser Motivierung ihre Pflichten in Bezug auf die Mitmenschen erfüllen. Was die Einstellung zu finanziellen Angelegenheiten der Familie betrifft, lässt sich nach drei Gruppen unterscheiden. Manche Familienväter unterwerfen sich völlig und bedingungslos den materiellen Wünschen ihrer Ehefrau und geben es auf, selbstständig zu entscheiden und zu handeln. Letzten Endes geht es ihnen nur darum, ihre Ehefrau zufriedenzustellen, auch wenn es auf Kosten der gemeinsamen religiösen und menschlichen Verpflichtungen geht. Eine andere Gruppe von Familienfürsorgern verhält sich im Gegensatz dazu gleichgültig gegenüber den finanziellen Bedürfnissen ihrer Familie, lehnen deren Wünsche ab und unterdrücken ihre Ehefrau durch absoluten Patriarchismus. Es gibt jedoch noch eine Gruppe, die einen anderen Weg geht. Ihr Weg ist der Weg der Mitte und Ausgewogenheit. Der Koran und die Wegweiser der Religion lehren ihn uns. Im Koran heißt es im Vers 29 der Sure 17, Esra: Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein, indem du beim Lebensunterhalt geizt und die Hilfen an Bedürftige vernachlässigt, strecke sie aber auch nicht vollständig aus, sonst würdest du getadelt und alle Mittel entblößt dasitzen und auf die Hilfen der anderen angewiesen sein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, war nach dem Sieg in der Kamelschlacht in die Stadt Basra, Irak, gezogen. Dort besuchte er einen seiner Getreuen namens Ali ibn Ziyad Harisi. Er hatte ein großes, geräumiges Haus. Beim Anblick dieses Hauses sagte Imam Ali, Friede sei mit ihm, »Was brauchst du, ein Haus in dieser Größe, wenn du dringender eine große Heimstätte im Jenseits benötigst?« Dann fuhr Imam Ali, Friede sei mit ihm, wie folgt fort. »Wenn du möchtest, kannst du allerdings dieses weiträumige Haus zu einem Mittel machen für die Kultivierung der Heimstätte im Jenseits. Dann nämlich, wenn du es für die Bewirtung von Gästen und für die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen und als Ort für die Beseitigung von Problemen von Bedürftigen und zur Erfüllung der Pflichten, die du hast, bestimmst und es nicht nur für deine persönlichen Interessen und die Interessen deiner Familie nutzt.« Nach diesem wertvollen Hinweis beklagte sich Allah über seinen Bruder Asim und sagte, er hat seine Familie sich selbst überlassen, einen alten Mantel angezogen, alle Bemühungen eingestellt und sich in einem Winkel zurückgezogen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, ließ Asim rufen und sagte zu ihm, »Du Feind deines Selbst, Satan scheint dir den Verstand geraubt zu haben. Warum begehst du ein Unrecht an deiner Familie und deinen Kindern? Bist du der Meinung, dass Gott, der die vielen guten Gaben des Diesseits erlaubt, mit dieser falschen Art und Weise zufrieden sein wird und Wohlgefallen daran findet? Lass von dieser falschen Art ab und nutze die gottgegebenen Gaben für dich und deine Familie.« Aus Nahjul Balagha. Aber manchmal machen die finanziellen Probleme einer Familie das Leben so schwer, dass beide Eheleute außerhalb des Hauses arbeiten müssen, um gemeinsam den Unterhalt zu finanzieren. Dabei darf aber unter keinen Umständen die Aufgabe der Frau als Mutter und Erzieherin der Kinder und ihr Einfluss auf deren Zukunft vergessen werden und darunter leiden. Die hohe Stellung der Mutter muss immer bewahrt werden. Die Vertreter des Feminismus sind allerdings gegen eine solche Ansicht, angeblich unter Verteidigung der Rechte der Frauen, ihrer Freiheit und ihrer Gleichstellung mit den Männern. Sie wollen unter keinen Umständen den Auftrag anerkennen, den eine Frau und Mutter hat. Die negativen Folgeerscheinungen einer solchen Ansicht äußern sich darin, dass die emotionalen Verbindungen einer Mutter zu ihren Kindern geschwächt wird und verblasst und die Kinder die einzigartige Liebe ihrer Mutter entbehren müssen. Die Familienbande werden infolge dieser Ansicht geschwächt und die Festen der heiligen Institution Familie erschüttert. Deshalb gilt, bei all der Wichtigkeit, die die finanziellen Angelegenheiten und die Unterhaltsversorgung der Familie haben, darf niemals die schicksalhafte Rolle der Mütter bei der Erziehung der Kinder und kommender Generationen beeinträchtigt werden. Die Festigung der Familie darf nicht den geringsten Schaden erleiden. Hören Sie nun unser erstes Musikstück unter dem Titel Kistermann, wer bin ich? Gesungen von Mohsen Hasanzadeh.
کیستم من دور دریای دل آگاهم در سپهر شرف و عصمت و تقوا ماهم با خدا هم سخن و با شهدا همراهم دختر شیر خدا خواهر سار الله بزعه ختم رسول روح عبادتم من مادر صبر و ظفر امه ساداتم من چشم احمد به مه طلعت نورانی من جای گل بوسه زهرا پیشانی من که در موج بلا همه صائب بودم از طفولیت من ام مسا صبر رسولان مکرم بودم همچنان کو به هر حادثه محکم بودم خاندار سبنی یله اعظم بودم در نماز شب خود گریه مکرر کردن یاد از عشق و نماز شب مادر کردن سالها بود که می کرد فلک اون جگرم تا که غلطید به خون پیکر پاک پدرم ریخت با رفتن او خاک یتیمی به سرم روزها شام سیه شد به پیش نظرم به جگر داغ روی داغ مکرر دیدم آره های جگر خون برادر دیدم مادر و جد گرامی من از دستم رفت ساخته با غمشان تا حسن از دستم رفت چار خورشید به یک انجمن از دستم رفت بلبلی بودم و باغ و چمن از دستم رفت بعد از آن هستی من نور دو عینم می بود همه جا دلخوشی من به حسینم می بود دل شب بود که آواره شدم از وطنم مهملم شم شد و هاشمیان انجمنم روح میرفت به دنبال حسین از بدنم نگهم بود بران یوسف گنگون بدنم پیش باز غم و اندوه و بلایم بردن از مدینه به سوی کرب و بلایم بردن چه بگویم که به من گشت چه ها در یک روز اینج ده یوسفم افتاد زفان در یک روز همراهانم همه گشتن فدا در یک روز هستیم رفت دستم به خدا در یک روز وای از آن لحظه که از پیکر من جان میرفت چه قریبان حسینم سوی میدان میگیرم من عزیز همه بودم که حقیرم کردم داغها بر جگر سوخته پیرم کردم سر دادن به هر شهر و اسیرم کردم دست بسته به سوی شام خرابن بردن گه به ویران گهی بزم شرابن بردن السلام علیک یا بنت امین
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Die Geschichte der Trauerfeier für Imam Hussein. Friede sei mit ihm.
Es ist wieder Muharram und die Muslime trauern um Imam Hussein. Friede sei mit ihm. Die Erinnerung an ihn und seine tapferen Helfer bleibt erhalten, auch wenn ihr Märtyrertod in Karbala fast 1400 Jahre zurückliegt. Ist eine schöne und fromme Frau gewesen. Ihr Vater, Abdullah ibn Ammar, war einer der Helfer Imam Alis und hatte bei einem Gefecht den Märtyrertod gefunden. Seine verwaiste Tochter war danach lange Zeit im Haus von Imam Ali, Friede sei mit ihm, aufgenommen worden, bis Muawiya für seinen Sohn Yazid um ihre Hand anhielt. So wurde sie die Gemahlin von Yazid und lebte in Scham, dem damaligen Großsyrien. Imam Hussein und seine treuen Mitkämpfer waren auf Befehl von Yazid im irakischen Karbala getötet worden. Die Hinterbliebenen, fast nur Frauen und Kinder, waren in einer Gefangenenkarawane nach Scham verschleppt und dort in einem zerfallenen Gebäude untergebracht worden. Die Bevölkerung von Scham wusste nicht, dass die Gefangenen Nachkommen des Propheten Gottes sind. Sie dachten, der Kalif der Muslime, ein Titel, den Yazid unrechtmäßig für sich beanspruchte, habe in Karbala einige Unruhestifter getötet, und so feierten sie diesen Sieg. Eine der Kammerfrauen von Hind kam zu ihr und sagte, »Sie haben einige Gefangenen in unsere Stadt gebracht. Möchtest du sie dir nicht ansehen?« Hind war einverstanden. Beim Verlassen des Palastes teilte sie Yazid ihr Vorhaben mit. und da bemerkte sie, dass sein Gesicht erblasste. Yazid wusste genau, dass Hind viele Jahre im Haus von Imam Ali gelebt hatte und Zeynab, Friede sei mit ihr, die Tochter von Imam Ali kannte. Also versuchte er, sie irgendwie von ihrem Vorhaben abzubringen. Weil er kein passendes Argument vorbringen konnte, bedingte er sich schließlich aus, dass Hind erst bei Dunkelheit zu dem Ort geht, wo sich die Gefangenen befanden. Es war Abend geworden und Hind machte sich mit ihren Dienerinnen auf den Weg. Man hatte ihr gesagt, dass eine Frau die Gefangenenkarawane anführt. Also wandte sie sich an Zeynab, Friede sei mit ihr, und fragte, aus welcher Stadt sie kommen. Zeynab, Friede sei mit ihr, sagte sofort, Medina. Hind rief, wirklich? Wenn ihr aus Medina seid, dann musst du doch Zeynab, die Tochter von Fatima Zahra, kennen. Zeynab hatte Hind gleich bei ihrer Ankunft erkannt und sagte, ja, ich kenne Zeynab, sie steht vor dir. Da wurde Hinds Kehle wie zugeschnürt. Bekümmert sagte sie zu ihren Begleiterinnen, »Wehe uns! Die Gefangenen sind Nachkommen des Propheten Gottes!« Hind erschien mit aufgeschlitzter Kopfbedeckung vor Yazid und seinen Höflingen und rief aufgeregt, »Hast du den Befehl gegeben, das Haupt von Hussein, Friede sei mit ihm, am Tor zum Palast aufzuspießen? Soll das Haupt des Sohnes von Fatima vor dem Tor zu meinem Haus, der Tochter des Abdullah ibn Ammar, hängen?« Yazid sprang vom Thron auf, versuchte den Kopf seiner Gemahlin vor den Anwesenden zu bedecken und rief, »O Hind, beweine den Sohn der Tochter des Propheten Gottes!« Denn Ibn Ziyad, der Befehlshaber von Kufa, hat seinen Tod überstürzt. Gott möge ihn töten. Ich war nicht mit dem Mord an Hussein einverstanden. Während Yazid versuchte, ihren Kopf zu bedecken, rief Hind, »O Yazid, wehe dir! Was ist los? Ist dein Ehrgefühl verletzt? Warum dann verspürst du kein Ehrgefühl für die Mädchen aus der Nachkommenschaft des Propheten Gottes? Du hast ihren Hijab zerrissen und ihr Gesicht entblößt und sie in eine Ruine geschickt? O nein!« »Bei Gott, ich werde dein Haus nicht wieder betreten, es sei denn, dass ich sie mitbringe.« Da befahl Yazid, dass die weiblichen Gefangenen in die Gemächer von Hind gebracht werden. Daraufhin legten alle Frauen im Palast von Yazid ihren Schmuck ab und trauerten 3 Tage lang. Yazid gestattete den Angehörigen aus dem Hause des Propheten, dass sie Hussein und die Märtyrer von Karbala betrauern. Zeynab, Friede sei mit ihr, schilderte die Tragödie in Karbala und ihre Beschreibungen ließen die Frauen in Scham wehklagen, die kurz vorher mit Steinen und Spott die Gefangenenkarawane empfangen hatten. 3 Tage lang fanden in Scham Trauerzeremonien anlässlich des Märtyrertodes von Imam Hussein und seiner Kampfgefährten statt. Die Bewohner von Damaskus hatten dank der feurigen Reden von Zeynab und Imam Sajjad begriffen, was tatsächlich in Karbala passiert war. Rasch verbreitete sich überall in der Stadt und der Umgebung Unwille, und Yazid blieb nichts anderes übrig, als die Gefangenen respektvoll nach Medina zurückzuschicken. Die Hinterbliebenen von Imam Hussein erreichten schließlich Medina. Die Bewohner von Medina kamen zu ihnen vor die Stadt, und gemeinsam trauerten sie alle um Imam Hussein und seine treuen Helfer. Nach Einzug in die Stadt gaben sie an der heiligen Ruhestätte des Propheten und am Bari-Friedhof im Rahmen von Trauerzeremonien ihren Abscheu gegenüber Ungerechtigkeit und Lüge und Gewalt und der Anfeindung Gottes kund. Alle nachfolgenden Imame aus dem Hause des Propheten haben ihren Vorfahren Imam Hussein betrauert und die Anhänger des Prophetenhauses auch dazu aufgefordert und ermutigt. Es heißt in der Überlieferung, dass der achte Imam, Imam Riza, Friede sei mit ihm, über seinen Vater Imam Kasim, Friede sei mit ihm, gesagt hat: Wenn der Monat Muharram begann, sah niemand mehr meinen Vater lachen, und seine Betrübnis wuchs von Tag zu Tag bis zum 10. Muharram. Als dann der 10. Tag begann, war es der Tag, an dem er wehklagte, trauerte und weinte. An diesem Tag weinte er und sagte: Dies ist der Tag, an dem sie meinen Vorfahren Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, zusammen mit seinen Helfern in Karbala zum Märtyrer machten. In Iran beginnt die Geschichte der offiziellen, allgemeinen Trauerzeremonien unter den Buiden. Im Jahre 353 nach der Hijra, das heißt 964 nach Christus, ordnete Mu'azzad Dawla an, dass die Bevölkerung sich in Schwarz kleidet, die Bazare geschlossen werden und Trauerzeremonien für Imam Hussein, Friede sei mit ihm, stattfinden. Am Ashura-Tag, dem 10. Muharram, trauerten einige der hanafitischen Gelehrten mit Klageliedern. Sie streuten sich als Ausdruck der Trauer Erde auf Gesicht und Kopf und verwünschten die Mörder Imam Husseins. Auch die Seldschuken, die von 1037 bis 1194 nach Christus herrschten, ehrten die schiitischen Imame. Muhammad, der Sohn des Abdullah Balchi, beschrieb in seinen Klageliedern das Unrecht, welches der Prophetenfamilie angetan worden war. In den iranischen Städten und in Bagdad wurden für die Märtyrer von Karbala bis Anfang der Herrschaft des Seldschuken Toghrul Trauerzeremonien begangen. Nachdem die abbasidischen Kalifen in Bagdad gestürzt wurden und die Mongolen einen großen Teil der islamischen Gebiete erobert hatten, nahmen die Trauerzeremonien allmählich eine andere Gestalt und neue Inhalte an. In dieser Zeit haben die Freunde des Prophetenhauses mehr Gelegenheit gefunden, ihrer Rechtsschule zu praktizieren, bis schließlich der Ilhan Iljitu, der 1310 zum schiitischen Islam wechselte, die schiitische Richtung zur offiziellen Rechtsschule des Landes erklärte und damit alle Hindernisse für die freie Ausübung der Trauerzeremonien beseitigte. Als Anfang des 16. Jahrhunderts die Safawiden an die Macht gelangten und den schiitischen Glauben zur Staatsreligion erklärten, galt es als große Ehre, Lobgedichte über Imam Hussein und die Märtyrer von Karbala zu verfassen und damit die Trauerzeremonien im Muharram zu bereichern. Diese Gedichte trugen wesentlich zur Verbreitung des schiitischen Islams bei. Jährlich fanden die Trauerzeremonien in dieser Form statt, bis unter dem Pahlavi-Regime im Jahre 1935 nach christlicher Zeitrechnung allen Gouverneuren in den verschiedenen Teilen des Landes befohlen wurden, die Trauerzüge im Monat Muharram und im nachfolgenden Monat Safar zu verbieten. Es wurden schließlich sogar die Trauerzeremonien in den Moscheen und Trauerzelten verboten. In einigen Städten wurden sogar die Organisatoren von Trauerzeremonien ins Gefängnis abgeführt. Ja, liebe Hörerfreunde, wie Sie wissen, finden die Trauerzeremonien um Imam Hussein, Friede sei mit ihm, und seine treuen Helfer seit langem wieder in Iran statt. Und je nach Gegend und Stadt sind verschiedene Bräuche üblich, um dem Kummer Ausdruck zu geben. Entweder durch den Vortrag von Trauerreligien oder in Form des Passionsspiels, in Form von Trauerprozessionen, wobei sich die Trauernden auf die Brust oder mit einem Bündel von kleinen Ketten auf die Schultern schlagen oder große Wahrzeichen in ihrer Prozession mitführen. Auch die Zeremonie am Abend des Ashura-Tages und der Fußmarsch am 40. Tag nach dem Märtyrertod Imam Husseins sind Trauerbräuche der Freunde des Prophetenhauses in Iran.
Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück Mahram-e-Raz, vorgetragen von Ali Reza Eftachari. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.